Super. Also, wir haben ja letzte Woche angefangen über das Thema Erziehung. Und ich habe so viel, was mich beschäftigt im Punkt der Erziehung. Passt ja gut zusammen. Und ich bin mal gespannt, wie viel von meinen 14 Seiten für das heutige Thema ich rüberkriege. Aber ich glaube, dass es uns auf jeden Fall allen erstmal gut tut, mit einem Witz zu beginnen. Oder? Also, cool, hier. Also es gibt erfreulich viele Witze über Erziehung im Internet. Siehst du, mein Junge, das haben wir doch auch ohne Mami geschafft, sagt der Vater, nachdem er seinen Sohn gebadet hat. Schon, Papi, aber Mama zieht mir vorher immer die Schuhe aus. Übertrieben. Was total cool ist, wenn ich das noch nie gemacht habe, es gibt total coole YouTube-Clips über Männer, die Windeln wechseln. So mit Gasmaske und Co. Hammermäßig. Oder dann, wo halt das Kind gerade, wenn der Mann die Windel wechselt, halt pupst und er hat gerade den Puder drauf und so weiter. Also Bombensachen. Oder einer, der muss sich direkt übergeben, weil er es nicht riechen kann. Also genau, echt. Also wenn man mal einen Brüller braucht, können wir vielleicht heute Nachmittag mit einblenden. Am Spielenachmittag. Papa, die Eisenbahn kannst du von meinem Wunschzettel wieder streichen. Ich habe vorher zufällig eine ganz tolle im Schlafzimmer gefunden. Wie geschickt, diese Mitarbeit, gell? Mama, stimmt es, dass der Mensch nach dem Tod wieder zu Staub wird? Ja, mein Junge, so ist es. Dann muss unter meinem Bett jemand gestorben sein. Habt ihr auch Leichen im Haus? Halleluja. Cool. Also, ich würde heute gern ein bisschen was sagen zum Thema Grenzen. Und als allererstes würde ich uns eigentlich gern die Angst vor dem Grenzen und vor den Grenzen setzen nehmen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir erkennen, dass einfach Grenzen zum Leben gehören. Und wenn du das Wort Grenz, also es gibt ja die Grenzen und so weiter, also deswegen tue ich immer nur den Stamm von dem Wort in die Konkordanz eintragen. Und wenn du Grenz eingibst, gibt es 162 Stellen in der Lutherbibel, wo irgendwas mit Grenz kommt. Grenz und Grenzen und Grenze und so weiter und so fort. Das bedeutet was, oder? Also wenn es jetzt Worte, die 2-3 Mal vorkommen, ist interessant, aber Worte, die 157 Mal vorkommen, könnte sein, dass es wichtig ist, oder? Vielleicht. Okay, und wir fangen einfach an am Anfang. Cool, gell? Da steckt Weisheit drin. 1. Mose 1. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Also Gott hat die Erde geschaffen, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und dann sagt Gott, und jetzt fangen wir an, Grenzen zu setzen. Ist es nicht interessant, dass eigentlich alles anfängt mit Grenzen? Dass zuerst schafft Gott die Erde und dann guckt er sich die Erde an und der Geist Gottes schwebt über den Wasser und dann heißt es, okay, wisst ihr was, wir brauchen Grenzen. Das ganze Ding, so wie es ist, funktioniert nicht, sondern wir brauchen hier Grenzen drin. Und dann sagt Gott, es werde Licht und es wurde Licht und der erste Tag begann. Und im Vers 6 steht dann, eine Wölbung im Wasser, es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte eine Wölbung und schied das Wasser oberhalb der und unterhalb, und das eine ist das Meer und das andere ist das Firmament. Ist ja interessant, oder? Okay, und die nächste Scheidung. Und dann sagt Gott im Vers 9, dass sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort sammeln soll und es werde das Trockene sichtbar. Das heißt, das Trockene war da, aber das war unterhalb von dem Nassen versteckt, weil da keine Grenze war. Und es brauchte eine Grenze, damit das Nasse weggeht, damit das Trockene hervorkommt. Nicht, weil das Trockene nicht da war, sondern weil das Trockene und das Nasse nicht getrennt worden sind. Gehen wir mal zurück zur Basis. Gott ist gut. Was Gott macht, ist gut. So, wenn Gott jetzt hierher kommt und eine Scheidung macht oder eine Grenze schafft und Gott gut ist und das, was er macht, gut ist, ist das, was er hier gemacht hat, gut. Und wenn das Erste, was er gemacht hat, ist Grenzen zu setzen, dann würde ich sagen, dass das Grenzen setzen an für sich eine gute Sache ist. Ja, weil das eigentlich zum Profit der Erde war. Hätte Gott das Wasser und das Trockene nicht getrennt, hätten wir nichts, wären wir Fische geworden oder keine Ahnung, wie das eigentlich ausgegangen wäre, das ganze Ding. Es hätte gar keinen Platz gehabt, um uns irgendwo reinzusetzen. Theologisch nicht haltbar, wir wären nicht Fische geworden, für alle, die es nicht lustig finden. Auf jeden Fall wären wir keine Fische geworden. Halleluja. Okay, ist doch einfach interessant. Und im Psalm 74, Vers 17 steht, du hast festgelegt alle Grenzen der Erde, Sommer und Winter. Du hast sie geschaffen. Ist es nicht schön, dass es eine Grenze gibt zwischen Sommer und Winter? Es ist doch einfach angenehm, dass es Zeiten gibt, wo es nicht kalt ist. Und es ist einfach schön, dass es Zeiten gibt, wo die Moskitos sterben. Ja, genau. Also in Texas, wenn der Winter zu warm ist, ich habe ja schon mal versucht, in Texas im Winter einen Sonnenbrand zu kriegen, hätte fast geklappt. Aber wenn der Winter zu warm ist, ist der nächste Sommer eine Katastrophe, weil die Moskitos einfach, die bringen dich fast um. Das ist sowas von brutal. Nicht, weil die so giftig sind oder so, sondern einfach, weil die so viel sind, weil die sich dann so brutalst vermehren können. Egal, darum geht's ja gar nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns irgendwo in uns verinnerlichen müssen, dass Grenzen nicht gemein sind. Weil ich glaube, dass der Feind gerne hätte, dass wir finden, alle Grenzen sind gemein. Aber im Grunde, wenn du mal anfängst, dich mit Grenzen zu befassen, dann siehst du, dass Grenzen voll der Segen sind. Guck mal jetzt zum Beispiel, zwischen Luam und Katharina besteht eine natürliche Grenze. Alles von Katharina ist gesammelt unter ihrer Haut, auf ihrer Seite, an ihrem Platz. Und alles von Luam auf ihrer Seite, in ihrem Platz. Und die Begrenzung ist die Haut. Und dann noch drüber eben die Klamotten. Wenn die alle auseinanderfließen würden, ich kann es gar nicht sagen, aber gehen wir einfach auf die positive Seite, wie schön, dass die ihre Grenzen haben, oder? Stell dir mal vor, wir alle hätten keine Grenzen, wir kommen zusammen. Egal. Wir haben aber manchmal, besonders als Kinder, haben wir das Gefühl, dass Grenzen gemein sind. Ich gebe euch mal ein ganz, ganz drastisches Beispiel, wo meine Mutter mir eine Grenze gesetzt hat, die ich unglaublich gemein fand. Und zwar, mein Vater kam abends heim, ich kann mich noch genau daran erinnern, und ich will mich bei meinem Vater beschweren, weil meine Mutter so fies war. Ich sage, Papa, die Mama lässt mich kein drittes Nutella-Brot essen. Ja, das seht ihr mal, wie ich terrorisiert wurde in der Kindheit. Du denkst als Kind voll gemein. Und meine Mutter sieht, zum einen, wie das Kind aus dem Leim geht und zum anderen natürlich der Gesundheitsaspekt und zum dritten eben der Finanzaspekt und so weiter und so fort. Und ich hatte als Kind das Gefühl, meine Mama ist gemein, weil sie mir eine Grenze setzt. Heute weiß ich, das ist nicht gemein, wenn ich kein drittes Nutella-Brot essen darf. Okay? Ich sage nicht, dass es sich immer noch nicht gemein anfühlt, aber... Oder es gibt eine Aufnahme, wo wir alle am Tisch saßen zusammen, damals noch mit dem Opa. Und dann sage ich, ja, und wer kriegt natürlich mal wieder kein Paprika? Ich. Und es sind so Sachen, die wir lernen, dass es eine Grenze gibt. Es kann nicht jeder als erstes den Paprika kriegen. Und du hast dann als Kind vielleicht das Gefühl, boah, ich bin voll benachteiligt. Und mir wurde hier eine Grenze gesetzt. Aber glaubst du, dass meine Mutter allen Paprika gibt außer mir? Ich hatte ihn halt einfach noch nicht gekriegt und ich habe es nicht ausgehalten, dass hier eine Grenze ist, dass ich vielleicht gerade an dem Tag als Letzte den Paprika gekriegt habe. Ja, ihr seht, ich hatte grausame Eltern. Das Beste ist, jetzt muss ich natürlich meinen Bruder hier ein bisschen, gell? Ist er da? Ja, irgendwo. Gerhard, das ist er. Genau, das Beste war Konfirmation von meinem Vetter. Da kommt der Gerhard und sagt, wie ist denn das? Darf man noch ein Stückchen Kuchen essen, wenn man schon 7 gehabt hat? Also das Kind hatte sozusagen im Gespür, dass es möglicherweise im Punkto Kuchenessen eine Grenze geben könnte und fragt nach der Grenze. Und ich glaube, dass wir zunehmend verstehen, dass wir Grenzen nicht als unsere Feinde ansehen, sondern dass Grenzen gehören einfach zu unserem Alltag. Sie gehören zu unserer Umgebung. Und das ist einfach, wenn du anfängst, Kindern Grenzen zu setzen, dann musst du aufpassen, dass du dich nicht total fies fühlst. Weil die Kinder wollen dir das Gefühl vermitteln, dass du voll gemein bist. Voll gemein, weil man das dritte Nutella-Brot nicht kriegt. Voll gemein, weil man nicht als erster bedient wird. Voll, ja, diese Woche, voll lustig. Also im Klassenzimmer hatten echt Spaß und die Kinder durften alles, was sie finden, um einen Rhythmus zu machen, durften sie benutzen, auf die Vesperbox hauen und auf die Stühle hauen und so weiter und so fort. Es funktioniert aber nur, wenn die Kinder aufhören und sich an die Regeln halten. Und das habe ich ihnen vorher gesagt. Aber nicht alle sind gewöhnt, dass das dann gilt. Noch nicht. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, wir machen es noch einmal. Maria und Josef mit Bam Bam Bam, ist was ganz Interessantes, Neues. Also die Kinder sind sowas von dabei gewesen, haben so coole Konstrukte zusammengebaut. Und dann ging es aber los. Und dann haben zwei angefangen, miteinander zu kämpfen über ein Schlaginstrument oder keine Ahnung, was es da war. Ich habe nicht alles mitgekriegt, weil es war ziemlich laut. Und dann habe ich gesagt, wir machen es noch einmal, aber wenn ihr zu laut seid, müssen wir aufhören. Und dann habe ich es noch einmal gemacht und es wurde zu laut und zwei haben eben sich irgendwie gestritten oder so und ich habe es aufgehört. Und dann waren die alle sauer. Und dann habe ich gesagt, auf wen seid ihr jetzt sauer? Und dann sagt einer, auf dich. Und ich so, wow, Moment mal. Warum habe ich das abgebrochen? Habe ich das abgebrochen, weil ich gemein bin oder weil ihr euch nicht an die Regeln gehalten habt? Und so ein bisschen hat es dann klick, klick, klick gemacht. Und jetzt haben wir das nochmal gemacht mit Bam, Bam, Bam. Und die wussten, die haben immer sofort aufgehört. Weil sie verstanden haben, die Regel gilt. Cool, gell? Ja. Aber in dem Moment, ich habe so gemerkt, voll die Atmosphäre in der Klasse. Klar können die sauer sein, aber die müssten ja eigentlich sauer sein auf die Kinder, die gestritten haben. Sind gar nicht auf die Idee gekommen, automatisch die Autoritätsperson ist schuld. Voll interessant. Und dann habe ich denen das mal kurz erklärt. Mal schauen, wie lange es sitzt. Egal. Wenn wir keine Grenzen setzen, wächst, was wachsen will. Wir haben längere Zeit einen großen, ich würde ja gerne sagen kleinen, aber er war groß, Schrebergarten gepflegt oder uns drum gekümmert oder sagen wir mal so, die Ernte geholt, wenn sie da war. Nicht so gut gepflegt und der Nachbar hat ein wildes Brombeerfeld. Der hat sein ganzes Grundstück übersät mit wilden Brombeeren, was sehr super ist im Sommer, weil man sich da das sogenannte Superfood holen kann, kostenlos. Ja. Was aber nicht cool ist, ist, dass diese Brombeeren dann rüberwachsen auf die andere Seite. Und diese unangenehmen, stachlichen Brombeeren, so gesund sie sind, sind sehr vereinnahmend. Und wenn du den Brombeeren keine Grenzen setzt, dann wird unser Garten komplett von Brombeeren übersät sein, obwohl wir gar keine Brombeeren haben wollen. Warum? Weil ich keine Grenze setze. Also wir wollen schon Brombeeren haben, aber keine Wilden, die unseren ganzen Garten übersäen. Okay? Und das Ding ist, wenn ich keine Grenzen setze, was dann wächst, ist das, was ich nicht will, das wächst. Das muss ich einfach verstehen. Und das Gleiche ist mit Löwenzahn. Wenn du mit einem Ding Löwenzahn anfängst, du kannst plötzlich Löwenzahnfelder haben, was übrigens extrem gesund ist. Aber wenn du keinen Löwenzahn haben willst, dann musst du dem Löwenzahn eine Grenze setzen. Okay? Ich glaube, das Eiskaffee kann man immer als gutes Beispiel nehmen. Wenn du der Kugel keine Grenze setzen würdest, keine Ahnung, was die Leute wollten für 1 Euro. Genau. Das Gleiche gilt für Grenzen in Finanzen. Also zum Beispiel eine von meinen Nichten, meine Mutter hat mal gesagt, Jens, das können wir jetzt nicht kaufen, wir haben für diese Woche kein Geld mehr, weil sie budgetieren. Und dann hat sie gesagt, da geh doch einfach zur Kreissparkasse und hol welches. Warum? Weil das Gefühl ist, man kann immer zur Bank gehen und da immer Geld holen, weil die Kinder noch kein Gefühl haben für Geld und die Kinder müssen lernen, dass es auch bei Geld eine Grenze gibt, wo es irgendwann mal aufhört. Und sie würden es einfach toll finden, wie wir natürlich auch, wenn es bei Finanzen keine Grenze gäbe. Aber wir müssen lernen, dass es auch hier Grenzen gibt. Ansonsten verschulden wir uns extrem. Ich hätte es raussuchen können, wie viele Amerikaner hochverschuldet sind. Die Schulden von den Amerikanern ist unglaublich. Manche Amerikaner haben bis zu 30 Kreditkarten, auf denen sie Geld schulden. Und die freuen sich dann, die schicken dann einen Facebook-Post. Wow, ich habe schon die ersten 13 Kreditkarten abgezahlt. Aber das ist einfach brutal. Und ich sage das deswegen, weil die Sachen zu uns rüberschwappen. Und das mit den Krediten aufnehmen, hab schnell, was du willst, tu schnell deine Wünsche und Gefühle und Empfindungen und Träume, befriedige, ob du das Geld hast oder nicht, das schwappt alles hier rüber. Schneller Kredit und danach steckst du voll tief drin. Und wir müssen in unsere Kinder das reinstecken, wie wir mit Geld umgehen und genau, wie wir uns an die Grenzen halten müssen, die wir haben. Das Gleiche mit Gedanken. Zum Beispiel meine Schüler jetzt, die hatten einfach Gedanken und denen habe ich Grenzen gesetzt. Es waren Gedanken gegen mich und denen habe ich Grenzen gesetzt und irgendwie glaube ich, dass es so ein bisschen Klick gemacht hat. Wenn wir unseren Gedanken freien Lauf lassen, kommen wir wirklich, ich kann es jetzt gerade mal so sagen, in Teufels Küche. Weil das hier ist das Hauptschlachtfeld. Wenn die hier durcheinander sind, gehen deine ganzen Gefühle durcheinander. Und wir müssen den Kindern auch helfen, in bestimmten Bahnen zu denken. Ich glaube, ich habe es euch letztes Mal erzählt, wo der Ben Naftali sauer war, wo er ins Auto einsteigen musste und so weiter und so fort. Und wir hatten auch mal das Gespräch, wo er einfach das wollte, was er wollte. Ich glaube, der war 2 Jahre oder so. Und dann war so, wirklich hat er so seine Theologie und sein Grundlebensprinzip zusammengefasst. Er hat gesagt, Mama, ich will, wie ich will. Und genau das hat genau gestimmt. Und dann habe ich ihm erklärt, was Jesus gemacht hat, dass Jesus sein Leben hingelegt hat, um das zu tun, was Gott will. Und das hat ihn dann so ein bisschen beschäftigt und manchmal gesagt, Mama, ich will, wie Gott will. Genau, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es seitdem gehalten hat, ja. Aber du brauchst einfach die Zeit, das steckt in uns allen drin, dass wir eigentlich das wollen, was wir wollen. Und zwar jetzt! Also eine von den Sachen, die wir den Kindern beibringen müssen und die wir manchmal auch uns selber noch beibringen müssen, ist zum Beispiel das Warten. Oh. Ich kann Warten gar nicht leiden. Okay, mal ganz ehrlich, selbstverständlich bin ich voll der Frucht des Heiligen Geistes, was das Warten angeht. Preis dem Herrn. Aber ich mag es echt schnell. Einfach so vom Typ her und so weiter. Warten ist jetzt nicht was, was mir natürlich liegt. Ein, zwei andere Leute, die so ähnlich gepolt sind. Und was ich dann machen wollte, weil ich das Warten so blöd fand, da habe ich gedacht, das erspare ich meinem Kind. Das ist aber ein Fehlschluss. Ich wollte jetzt meinem Kind sozusagen was ersparen, weil ich es unangenehm fand. Aber im Prinzip besteht ein großer Teil von unserem Leben einfach aus Warten. Und wenn ich es nicht lerne, mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken richtig umzugehen, während ich warte, schieße ich mir selber ins Bein oder was weiß ich irgendwo hin. Ich tue eigentlich mir selber Schaden. Das nächste ist Grenzen für Gefühle. Wir sehen eine ganze Generation von Kindern, die eigentlich aufwachsen, wo Eltern gar nicht die Zeit haben, den Kindern zu zeigen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Und du kommst dann in die Schule und sagen wir mal, die Kinder, die Tendenz im Kindergarten ist zunehmend, dass die Kinder einfach sich frei bewegen und immer gerade machen, was sie jetzt gerade wollen. Und dann kommen die in die Schule und dann haben die keine Lust, das zu machen, was sie machen sollen und können es gar nicht nachvollziehen, dass sie jetzt tatsächlich das machen müssen, was der Lehrer sagt. Das ist fast schon ein Schock fürs System. So, ein Kind sagt dann einfach, mir ist das zu langweilig. So wie wenn ich jetzt, wow, okay, also ich tue meine Theatershow auspacken und mach's für dich spannend, weiß ich mal. Aber so ist halt Schule nicht. Auf jeden Fall gibt's in der Schule Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Und wenn Kinder gewöhnt sind, dass alles, was sie machen, immer Spaß machen soll, dann kommen sie nicht klar mit ihren Gefühlen, wenn sie plötzlich im Klassenzimmer sitzen und eine Linie mit Achtern schreiben, ist voll anstrengend, ist voll langweilig. Was soll ich machen? Wenn du mit lernen sollst, mit der Hand zu schreiben, musst du das einfach üben, geht nicht anders. Und wir müssen Kindern beibringen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen. Und wir müssen auch selber aushalten, und das kann ich mir selber auch sagen, ich bin jetzt nicht die Person, die alles richtig macht oder so. Will ich jetzt gar nicht sagen, genau. Ich will einfach nur sagen, wir sind gemeinsam unterwegs und versuchen uns so gut wir können es auszurichten. Aber zum Beispiel, dass ein Kind Langeweile aushalten muss, weil Langeweile eigentlich eine der kreativsten Zeiten sein kann für Kinder schlechthin. Wenn wir die ganze Zeit die Kinder, wenn wir denen ständig denen erlauben, mit den elektronischen Geräten zu spielen, die kriegen so viele Impulse und so viele Reize, dass alles andere langweilig wird. Und dass die, wenn die alleine sitzen, gar nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Sag mir mal ganz im Ernst, wie willst du eine schöne Ehe? Du kannst auch über elektronische Spiele keine Ehe aufbauen. Eine Ehe funktioniert über das, dass ich zusammensitze und mal essen gehe, dass ich zusammensitze und mich über Themen unterhalte, dass ich lerne, mit meinem Ärger umzugehen. Ich kann nicht meinen ganzen Ärger und meinen ganzen Frust in irgendein elektronisches Spiel vernötteln. Okay, und deswegen ist es voll wichtig auch, dass wir die Zeiten von elektronischen Spielen limitieren bei unseren Kindern. Und boah, bist du fies. Es gibt nichts Einfacheres und Entspannenderes, als deine Kinder einfach vor diesen Teilen sitzen zu lassen. Weil du hast einfach deine Ruhe und kannst alles machen, was du machen willst. Wirklich. Das ist so eine Versuchung. Früher war es der Fernseher, heute sind es diese ganzen Spiele. Und dann kommt das Spiel und das Spiel und das Spiel und das Spiel. Die gigantischste Erziehungsmethode ist zu sagen, du darfst kein iPad spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie früh unser Kind samstags aufsteht. Bei uns ist Samstag, Sonntag 2 Stunden iPad. Es sei denn, es wurden Meckerminuten abgezogen unter der Woche. Okay? Ich bin einfach mit dem Mecker nicht klargekommen. Und wenn dann gemeckert wird unter der Woche, dann habe ich ihn immer ermahnt und so. Und irgendwann mal war mir sowas von zu blöd mit dem Ermahnen. Da habe ich gesagt, okay, jedes Mal, wenn du meckerst, kriegst du 10 Minuten abgezogen vom iPad am Wochenende. Oh. Und jetzt wenn er anfängt zu meckern, dann sage ich immer, hör auf mit meckern oder so. Dann sage ich, komm, mecker weiter, wir sind schon bei 10 Minuten. Und bam, ist es vorbei. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihm geholfen, das Meckern aufzuhören, ohne ihm selber eins überzuziehen. Weißt du, wie ich meine? Ohne, dass ich selber total genervt bin. Das ist meine Methode. Der Hubert hat noch echt viel bessere. Aber das ist das, was für mich funktioniert. Ich kann euch einfach nur erzählen, was bei mir funktioniert. Und es ist so cool, wenn ich nicht sagen muss, hör die auf mit Meckern. Ich kann den Meckern nicht mehr hören. Sondern diese iPad-Minuten, diese heiligen, hammermäßig. Samstagmorgens. So, das Zimmer ist tiptop aufgeräumt. Du darfst erst iPad spielen. Wenn das Zimmer aufgeräumt ist, alle Hausaufgaben gemacht sind, das Bett ist gemacht, du bist gewaschen, wir haben gefrühstückt, der Frühstückstisch ist abgedeckt. Das ist der Tag, an dem er sagt, darf ich schon abdecken? Das iPad hat seine Vorteile, will ich auf gar keinen Fall abstreiten. Aber ich will einfach sagen, der brutale Zug, das, die Kinder würden fast alles machen, um da ranzukommen. Und genau, also ich glaube bestimmt, dass es Pädagogen gibt, die sagen, es gibt noch bessere Methoden. Aber das zeigt mir auch, weißt du, wenn du denkst, oh, ich tue mein armes Kind überfordern, das Kind muss den Müll runtertragen oder mein armes Kind muss... Das Kind macht alles das in 10 Minuten, wenn es dafür iPad spielen darf. Die ganzen Sachen, über die es sich so brutal beschwert, weil du so gemein bist und es so überforderst, schafft es so, wenn es kurz danach iPad spielen darf. Also das zeigt uns auch, wie krass wir unsere Kinder tatsächlich überfordern. Genau, und wir müssen unseren Kindern, was passiert in dem Moment, wo er gerade voll Lust hat zu meckern und ich sage, du kannst weiter meckern, ja? Ich setze ihm nicht die Grenze, aber du musst sozusagen den Preis dafür bezahlen. Er überschlägt die Kosten und entscheidet sich, seine Gefühle in Griff zu halten, weil er die Belohnung dafür haben will. Und der Punkt ist, ich will, dass mein Kind lernt, wenn es darauf ankommt, seine Gefühle in Griff halten zu können. Weil es gibt Momente, wo es einfach brutal wichtig ist, dass du deine Gefühle im Griff hältst. Genau, ich könnte euch gerade Geschichten aus der Schule erzählen, aber ich glaube, ich darf gar nicht alles erzählen. Tolle Geschichten. Genau, alles baut im Grunde auf Grenzen auf. Die Erde läuft auf eine ganz klar gegrenzte Bahn. Die Planeten sind in bestimmten Bahnen. Das Firmament ist getrennt und so weiter. Alles Mögliche. Unser Körper ist begrenzt und so weiter. Und wir denken, wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen, dann sind wir gemein. Wir sind nicht gemein. Wir sind nicht gemein, wenn wir unseren Kindern Grenzen setzen. Wir helfen ihnen, sich vorzubereiten auf das sogenannte wahre Leben. Okay? Hier, ihr kennt die Geschichte schon. Ich habe jetzt ein bisschen eine ausführlichere Version gefunden. Ich finde sie immer wieder neu cool. Liebe unbekannte Mutter mit dem Peace-Tattoo. Wir haben uns gestern im Aldi nicht wirklich gut kennengelernt. Deswegen möchte ich die Situation gerne nochmal erläutern. Ich sitze hier in meiner Zelle und kann nicht schlafen. Es ist meine erste Nacht in Untersuchungshaft, weil ich eigentlich Pazifist bin. Zu unserem Kennenlernvorgang. Wir standen in der Schlange an der Supermarktkasse. Dein Balk hatte nichts Besseres zu tun, als euren Einkaufswagen andauernd in die Hacken des Herrn vor euch in der Schlange zu rammen. Der Herr hat deinen Balk ausgeschimpft. Daraufhin hast du deinen Balk in den Arm genommen, um ihn zu trösten. Du sagtest, gib Mama ein Küsschen. Und dein Balk sagte daraufhin ziemlich laut, du kriegst heute kein Küsschen von mir. Dein Balk hat weitergemacht, den Herrn vor euch in der Schlange mit dem Einkaufswagen zu malträtieren. Daraufhin hat er dich gebeten, es ihm zu verbieten. Daraufhin sagtest du wörtlich, ich verbiete meinem Kind nichts, denn unser Kind wird antiautoritär erzogen. Daraufhin habe ich wirklich dieses Glas Honig aus meinem Einkaufswagen genommen, aufgeschraubt und dir über den Kopf gegossen. Ich habe dabei auch gesagt, ich bin übrigens auch antiautoritär erzogen worden. Na gut, das Waschpulver, das ich danach... darüber gekippt habe, ich wusste nicht, dass es brennt und total ätzend ist. Es stimmt nicht, dass ich anschließend deinen Balk in den Foliencontainer für Umweltverpackung gestopft habe. Er ist bei seiner Flucht vor mir nur unglücklich gestürzt und hineingelaufen. Gut, wenn du jetzt einsiehst, warum antiautoritäre Erziehung übel ist, und 100-mal schreibst, ich werde in Zukunft meinem Balk gesunde Grenzen setzen, dann gebe ich auch morgen früh vor dem Untersuchungsrichter zu, dass ich heute im Affekt ein wenig überreagiert habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber, dass diese Geschichte auf was basiert, was tatsächlich einfach passiert ist in einem Supermarkt. Und ich glaube, dass wir das alle kennen, dass Kinder total über ihre Grenzen treten und dass die Umwelt um uns herum erwartet, dass wir die Leute anlächeln und es voll süß finden. Und es nervt. Es nervt total. Und was tun wir eigentlich mit unseren Kindern, wenn wir ihnen keine Grenzen setzen? Wir bringen die Kinder in eine Situation, wo Leute aggressiv werden ihnen gegenüber, wo Leute sie ablehnen, wo Leute sie am liebsten in den Umweltverpackungen, Container reinstopfen würden, einfach nur, dass sie ihre Ruhe haben. Sag jetzt einfach mal in dieser Situation, alle Leute in dieser Einkaufsschlange sind ärgerlich auf dieses Kind und auf diese Mutter. Und was macht sie in dem Moment, wo das Kind eigentlich eine Grenze gesetzt hat, tröstet sie es? Genau, also, wir müssen einfach verstehen, dass wir mit antiautoritärer Erziehung eigentlich was bewirken, was komplett gegen das göttliche Prinzip geht. Und dass wir unseren Kindern nicht helfen, dass wir unserer Umwelt auch nicht helfen. Es gibt einen Film, der, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, da geht's drum, ich habe den nicht angeguckt, weil der ist mir zu grausam, aber der Hörer hat es mir erzählt. Ich weiß gar nicht, ob er ihn angeguckt hat oder nur den Trailer gesehen, ist ja auch egal. Jedenfalls geht's darum, wurde eingeführt, dass man einen Tag im Jahr machen darf, genau was man will. Weißt du jemand den Film? Ja? Wie? Purge? Er heißt möglicherweise Purge. Manche in unserer Mitte haben ihn gesehen, die dürfen nachher zur Freisetzung nach vorne kommen. Spaß. Genau, und dann darfst du praktisch an dem einen Tag darfst du tun, was du willst, und die Leute verbarrikadieren sich in ihren Wohnungen und nageln Bretter in ihre Häuser und so weiter und so fort, weil an diesen Tagen wird gemordet, wird vergewaltigt und so weiter und so fort. Was passiert, wenn die Menschen keine Grenzen haben? Sie machen alles, was sie wollen, aber unsere Natur ist eine sündige Natur und da kommt dann halt nichts Gutes dabei raus, muss man einfach sehen. Wenn du ein Kind essen lässt, einfach nur, was es essen will, kann ich dir sagen, was es isst. Süßigkeiten, Pizza, Spaghetti. Die wenigsten Kinder greifen natürlich zum Gemüse. Wenn sie ganz klein sind, du feier es, solange sie noch Avocado essen. Feier es. Genieße jeden Tag, wo sie den Paprika freiwillig in den Mund schieben. Genieße es. Genau, und das, wo du merkst, dass es dein Kind mag, tu das fördern. Bei uns gibt's, ich glaube, ich habe schon Wochen gehabt, wo ich 5 Gurken in der Woche gekauft habe. Weil unser Kind liebt Gurken, unser Kind kriegt Gurken. Also wir essen auch Paprika. Halleluja. Aber verstehst du, du musst deinem Kind beibringen, die guten Sachen zu essen. Die schlechten isst es automatisch. Wenn ich sehe, wie kleine Zweijährige schon die Pommes kriegen und oh, die lieben die Pommes so. Und dann wird hinterher noch ein Keks reingeschoben. Das kriegen die von alleine hin, das brauche ich denen nicht beibringen. Halleluja. Wir sind nicht die Freunde von unseren Kindern, sondern wir sind die Eltern und die Erziehungsberechtigten von unseren Kindern. Und das heißt nicht, dass ich mein Kind glücklich machen muss, sondern dass ich mein Kind so erziehe, dass es dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und dazu gehören Grenzen, auch bezüglich dem, wie viel Nutella-Brote in das Kind reinkommen. Oder auch nicht. Oder wie viel Süßes es tatsächlich gibt oder wann es das Süße gibt. Unser Sohn würde, guck mal, ich durfte zum Frühstück nicht Nutella essen. Ich bin total traumatisiertes Kind. In mir steckt ein total traumatisiert. Wisst ihr, was ich gemacht habe, sobald ich studiert habe, ausgezogen bei den Eltern? Ich habe in meinen Toaster jeden Morgen Nutella-Toast gegessen. Ja, weil meine Freundin durfte nämlich morgens Nutella-Toast essen und das konnte ich endlich essen, was ich will. Aber wie bin ich meiner Mutter so dankbar, dass sie mich nicht mit Schokolade schon in die Schule geschickt hat, dann möglich noch Schokolade ins Vesper reinschickt, damit mein Kind glücklich ist, wenn es das aufmacht. Junger Fisch. Und dann kommen die Kinder heim und dann haben sie keinen Hunger. Ach gut, dann kriegen sie halt, was hättest du denn gern? Und ich bin selber schuldig, immer mal wieder zu fragen, was hättest du denn gern? Genau, es ist doch viel wichtiger auch, dass die Kinder lernen, dass sie mal das essen, was vor ihnen steht. Ich zum Beispiel, ich freue mich, dass der Ben Naftali gelernt hat, immer wieder Sachen auszuprobieren, weil ich bin sicher, dass er auch in viele Nationen reisen wird. Und wenn er nur Spaghetti und Pizza isst, du kommst nicht in allen Nationen durch damit. Ist so. Ich bringe manchmal ganz bewusst einfach irgendein Obst oder irgendwas mit nach Hause, was komisch aussieht, einfach nur, damit er was probiert, was anders ist. Ich habe jetzt letzte Woche Kumquats bestellt. Wer kennt Kumquat? Wer kennt Kumquats nicht? Traut ihr euch zu? Ihr kennt Kumquats nicht? Okay. Kam aus Israel, wollte ich nur erwähnen. Kumquats aus Israel. Und ich habe die in die Kumquat reingebissen und muss zugeben, also der erste Biss ist bisschen bitter und ist jetzt nicht meine Lieblingsfrucht. Aber ich finde es total cool. Er hat reingebissen, er hat danach sich den Mund ausgespült. Egal, er hat's gemacht. Und dann kam sein Freund zu Besuch und dann sagte er, hey, willst du auch eine, wie heißt das Ding? Kumquat, weil er ihm sozusagen das gleiche Erlebnis vermitteln wollte. Und so sind wir halt. Und dann Und dann hat er das vor ihm nochmal gemacht. Ich hätte gedacht, er beißt sein ganzes Leben in keine Kumquat mehr rein. Und er hat nochmal reingebissen und nochmal das Gesicht verzogen. Und ich fand es einfach nur cool. Warum? Weil er was anderes ausprobiert, was außerhalb von seinem normalen Bereich ist. Und das ist Teil vom Leben. Wenn ich mich immer nur in dem bewege, was ich kenne, werde ich unsicher, wenn ich in eine andere Nation komme. Wir hatten mal jemand aus Amerika zu Besuch. Und wir haben dieser Person, also der predigt auch, aber ich will nicht sagen, was ist. Und wir haben dieser Person einfach was Leckeres Deutsches hingestellt. Und der hat dann einfach nur ein bisschen gegessen. Ja, und ich hatte dann, boah, der ist jetzt einfach echt nicht satt. Schrott, dem hat es wahrscheinlich nicht geschmeckt. Aber sein Großvater, der hat es mitgekriegt, hat gesagt, das finde ich richtig cool. Weil der muss lernen, dass er nicht nur Burger essen kann, wenn er in die Mission gehen will. Genau, und wenn wir in andere Nationen gehen wollen, die haben so leckeres Essen und ich kann es einfach nur bestätigen und wir verpassen echt was, wenn wir es nicht schaffen, mal was Bosnisches auszuprobieren, was Afrikanisches auszuprobieren, was Asiatisches auszuprobieren. Es ist einfach genial und wenn ich nur immer in meinem gleichen Bereich bleibe, ich glaube, dass es einfach auch was macht in den Hirnzellen, wenn ich meine Grenzen immer wieder erweitere. Ich habe mal gelesen von jemandem, gelesen, gehört, keine Ahnung, mitbekommen. Jemand, der hat gesagt, dass du, um deine Persönlichkeit zu erweitern, dass du jede Woche jemand Neues kennenlernen solltest. Dir jede Woche die Mühe machen solltest, mit jemandem zu reden, mit dem du noch nie geredet hast, um deinen Horizont zu erweitern. Was machen wir? Wir wollen eigentlich immer gern in unseren gewohnten, niedlichen, geschützten Grenzen sein. Ich gehe mit den Leuten um, die ich kenne. Ich gehe mit den Situationen um, die ich kenne und ich will nicht in neue Situationen reingehen. Bei mir ist das zu gefährlich. Wow, hey, ich bin mittendrin und ich gehe von neuer Situation zu neuer Situation. Alles, was ich die letzten paar Wochen erlebt habe, wow. Ha. Und ich bin bereit fürs Nächste. Und wenn wir unseren Kindern beibringen, dass es okay ist, in Situationen reinzugehen und nicht sofort sich perfekt zu benehmen und nicht sofort das Essen zu mögen und nicht sofort alles toll zu finden, haben wir ihnen zumindest beigebracht, sich was zu trauen. Ich habe ein total cooles Clip gesehen übers Versagen. Und die Frau bedankt sich bei ihrem Vater dafür, dass er ihr beigebracht hat zu versagen. Ich denke, blöder Clip, will ich mir gar nicht angucken. Aber der Clip hatte viele Klicks. Gut, dann guck mal halt doch mal rein, ja? Vielleicht hat sie ja was Gutes zu sagen und siehe da, sie hatte auch was Gutes zu sagen. Und zwar hat sie gesagt, ich möchte heute einfach meinem Papa danken, weil er hat jede Woche, saß am Tisch und hat gesagt, wo habt ihr diese Woche versagt? Und in jedem Punkt, wo wir versagt haben, hat er uns gefeiert, weil er gesagt hat, du hast was probiert und wenn du es nicht geschafft hast, du hast was Neues probiert. Das ist doch eine ganz andere Einstellung. Wir sagen, oh, schon wieder nicht geschafft, hey, bist du zu blöd oder sonst irgendwas. Wäre so die schwäbische Korrektur oder die Väter, die sagen, wenn ich noch mehr Druck ausübe, dann kriegt das hin. Einfach zu sagen, hey, du hast das probiert, du hast es zwar nicht hingekriegt, aber super, dass du es probiert hast. Trau dich zu versagen und ich glaube, sie ist Multimillionärin. Weil sie sich traut, was zu machen, was andere nicht machen. Und ganz vielen von uns wird eingebläut, bloß nicht selbstständig werden. Mach dich bloß nicht selbstständig. Such dir einen gescheiten Job. Arbeite für den Staat, das ist die sicherste, wirklich. Also die sicherste Methode, nie reich zu werden, ist für den Staat zu arbeiten vielleicht. Wenn du eine Berufung hast, von Staat zu arbeiten, finde ich das super, von Staat zu arbeiten, okay? Aber das ist einfach, da wird sowas in uns reingelegt. Wir haben mich vor kurzem mit jemand hier aus der Gemeinde unterhalten und gesagt, hey, ich habe vorher niemanden gekannt, der sich selbstständig macht. Und alles, was ich daheim gehört habe, war, mach dich bloß nie selbstständig. Das ist so tief in uns drin und kann uns solche falschen Grenzen aufsetzen. Es ist schlimm. Und das finde ich schön, wenn du schon allein dich hier reinwagst und dann allein anfängst, dich mit den Leuten zu unterhalten, mit denen du dich noch nie unterhalten hast. Und dann merkst du, was? Echt? Die ist Friseurin? Oder wie ich euch gesagt habe, ich saß in Lakewood Church, sagt der eine, hey, was machst du? Sie erzählt mir genau, sie tut Segelflugzeuge fliegen oder irgend sowas in die Richtung. Ich so, wow, hast du gesagt zum der anderen Nachbarn, hey, hast du gewusst, die ist Pilotin? Ich sagte, ja, ich tue Fallschirmspringen. So, meine Grenzen wurden explosiv erweitert. Halleluja. Genau, und das ist einfach, wir brauchen Reichtum an Wissen, Reichtum an Erfahrungen. Und wenn wir immer nur in den gleichen Bahnen fahren, dann sind wir eigentlich arm, weil die Welt ist so groß und so reich. Und wenn der Hirber hier jetzt, was weiß ich, der ist in Burma, ich will wissen, wie sein Zimmer aussieht, ich will wissen, wie der Blick aus seinem Zimmer, mich interessiert es. Ich will nicht einfach nur mein Leben hier und dann hoffentlich endlich in den Himmel, Mann. Im Himmel geht es so weiter. Was denkst du, was wir die Millionen von Jahren machen? Alle möglichen Sachen erforschen, die da oben sind und viele Menschen kennenlernen. Da oben sind nämlich viele. Also wenn du nicht gerne Leute kennenlernst, kannst du dich schon mal umstellen, weil spätestens, wenn ich dann komme und zu dir Hallo sage. So, genau. Also genau, wenn du sagst, aber mein Kind will nicht. Was mache ich, wenn mein Kind nicht will? Auf jeden Fall darf das Kind entscheiden, was es will. Vergiss es. So ist das Leben nicht. Mein Kind entscheidet jetzt nicht, ob es den Apfel isst oder nicht. Es gibt einfach Apfel jetzt. Also zum Beispiel, okay, wir haben uns daran gewöhnt, also meine Generation oder so, du sitzt dich vor dem Fernseher, guckst einen Film an und was es gemütlich macht, sind Chips, Erdnüsse, Flips, Cola, manche Bier, Popcorn. So, ich habe gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus, ob das von Anfang an anders geht. Wenn wir einen Film anschauen, kommen Apfelschnitze und Nüsse. Und der Ben holt sich schon selber. Der weiß von der anderen Welt noch gar nichts. Ist das nicht cool? Birnenscheiben, Orangenstücke. Er liebt Chips, aber gibt es sehr selten. Genau. Was ist, wenn mein Kind nicht will? Ich muss meinem Kind beibringen, wann das eben mehr gilt, was ich sage, als das, was es will. Und dann muss ich ihm auch beibringen, dass es nicht darum geht, dass ich fies bin, sondern dass ich es tue, weil ich es lieb habe. Genau, und wenn es das vielleicht in dem Moment nicht versteht und es sich total misshandelt fühlt, weil es kein drittes Nutella-Brot kriegt, dann kommt es vielleicht irgendwann mal später. Aber ich bin der Erwachsene und ich weiß einfach, was besser ist für das Kind. Und ich muss gucken, dass ich die Grenzen je nach Altersstufe natürlich anpasse. Wenn ich mit einem 16-Jährigen die Grenzen setze, mit einem 2-Jährigen, vertue ich mich natürlich gewaltig. Funktioniert überhaupt nicht, habe ich vielleicht irgendein Kind, das von zu Hause wegrennt. Genau. Und das Ding ist, wenn ich meinem Kind beibringe, dass meine Grenzen gelten, das kann dem Kind das Leben retten. Ich habe euch erzählt vom Kindersitz. Das andere ist Mütter, die, wenn sie sich nicht trauen, sich durchzusetzen bei ihrem Kind. Die Kinder, die können über die Straße rennen, wenn du deinem Kind nicht beigebracht hast. Du musst definitiv anhalten, wenn ich Stopp sage. Das kann dein Kind das Leben kosten. Wisst ihr, wie wichtig das ist mit den Grenzen? Das ist jetzt nicht einfach so eine kleine Luxusversion für ein bisschen niedlichere Kinder, die angenehmer zu halten sind, oder was ich meine, sondern das kann lebensrettend sein. Und wir sind die Repräsentanten Gottes auf Erden für unsere Kinder. Die Kinder orientieren sich an uns bezüglich ihrem Gottesbild. Und wenn ich eine Grenze sage und die gilt dann nicht, dann denken die, das, was Gott sagt, gilt auch nicht so arg. Wenn mein Ja nicht Ja ist und mein Nein nicht Nein, dann denken die, bei Gott ist es genauso. Dann denken sie, sie können sich auf Gottes Wort nicht verlassen. Wenn du deinem Kind eine Grenze setzt und du sagst, wenn du das machst, passiert das, dann musst du das auch machen, auch wenn es echt blöd war. Weil das Kind weiß sonst nicht, ob es sich auf dein Wort verlassen kann. Und Jesus hat gesagt, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein und alles, was darüber ist, ist vom Übel. Deswegen musst du dir oft schon vorher wirklich überlegen, was du machst. Und dass du nicht irgendwie spontan irgendwelche grausamen Konsequenzen dir ausdenkst, wo du vor allem dich selber damit bestrafst, womöglich, und die du gar nicht einhalten kannst. Keine Ahnung, du sagst, wenn du nochmal mit dreckigen Schuhen in die Wohnung reinkommst, kriegst du dein ganzes Leben lang keine Süßigkeiten mehr. Das ist völlig undurchziehbar. Das nächste Mal, wahrscheinlich kriegst du noch in derselben Woche irgendwoher Süßigkeiten und weißt, das Ding gilt überhaupt nicht. Verstehst du, wie ich meine? Halleluja, ich weiß gar nicht, warum ich so runter. Vorgenommen, ganz ruhig zu predigen. Ach ja. Genau. Es gibt ein Buch, das ich total lieb, das heißt Kindern liebevoll Grenzen setzen von Cloud und Townsend heißen die zwei. Kann ich einfach nur empfehlen. Kann sein, wir haben welche am Büchertisch, kann sein, wir haben keine am Büchertisch. Ich weiß auf jeden Fall, wir können sie bestellen, ihr könnt sie bei Amazon bestellen und sonst irgendwo. Das sind einfach geniale Bücher, weil das Ding ist, wie setze ich meine Grenze? Ich kann meine Grenze setzen, indem ich irgendwann mal ausflippe, weil mir es reicht und dann hat das Kind eigentlich nichts dazugelernt, außer Angst zu haben, bis ich irgendwann mal ausflippe. Oder ich kann meine Grenze setzen, indem ich sage, das und das passiert, wenn du das und das machst. Und dann spürt das Kind und das muss das dann auch ausprobieren können und sehen, ob es tatsächlich so ist. Und meine Schüler haben es ausprobiert und haben gemerkt, das ist tatsächlich so. Genau, und die müssen, aber das Ding ist, wir denken, wir sind dann voll gemein, weil die Kinder uns manchmal das Gefühl vermitteln, aber eigentlich hilfst du den Kindern. Es gibt den Kindern eigentlich Sicherheit, Grenzen zu haben. Ist es nicht schön, dass die Katharina weiß, dass der Stuhl komplett ihrer ist? Der Stuhl hat seine Grenzen und er ist einfach ihre und sie muss nicht damit rechnen, dass die Hälfte von der Luam jetzt gleich rüberkommt oder so, weil die Luam in ihren Stuhl begrenzt ist. Und es gibt uns einfach Sicherheit. Grenzen geben einfach Sicherheit. Und wenn ich meinem Kind beibringe, bestimmte Grenzen einzuhalten, dann wird es auch darin bestärkt, dass es selber Grenzen hat und auch Nein sagen kann. Wenn ich zu meinem Kind Nein sage und es gilt, dann erwartet mein Kind irgendwann mal, wenn es zu mir Nein sagt, dass es auch gilt. Nehmen wir mal das klassische Beispiel, die umarmen. Kinder mögen Umarmungen und Küsse und so weiter, und aber dann immer weniger, normalerweise. Genau, also in der ersten Klasse Grundschule kommt dann so die Zeit, wo das so ein bisschen schwappt, wo das dann in der Öffentlichkeit auch nicht mehr so niedlich ist und irgendwann mal wird es uncool. So, und jetzt will ich aber, weil ich mein Kind so lieb habe, dem unbedingt noch mal einen Kuss geben. Wenn mein Kind in der Öffentlichkeit dann keinen Kuss will, dann kann ich einfach auch diese Grenze respektieren. Wenn es einfach plötzlich uncool ist. Wenn ich mein Kind mit 16 Jahren immer noch mit dem Kuss verabschiede, obwohl es es nicht will, dann ist es voll unten durch bei den Teenager-Friends, weil es uncool ist. Wisst ihr, wie ich meine? Wir müssen bestimmte Grenzen einfach auch bei den Kids respektieren. Jetzt einfach nur das als Beispiel, auch andere Dinge. Halleluja. Wenn ich meinem Kind beibringe, dass ich seine Grenzen ständig übertreten darf, aber es meine Grenzen nicht übertreten darf, dann kommt jemand und übertritt die Grenzen von deinem Kind. Und das Kind traut sich nicht, sich zu wehren, weil es denkt, es ist nicht in Ordnung. Ich muss zwei Sachen in mein Kind reinlegen. Das eine ist, ich habe Grenzen, die darfst du nicht übertreten, aber auch du hast Grenzen und auch die werden ernst genommen, werden respektiert. Das heißt, es ist aber nicht, dass alles, was mein Kind will, ich kann ihm schon mal einen Kuss geben, obwohl es ist jetzt gerade nicht, weiß ich nicht mehr. Aber jetzt halt, versteht ihr, wie ich das meine? So einfach so ein bisschen ausgewogen. Der Hörer, ihr schnappt ihn manchmal und sagt, hey, lass mich! Und dann kriegt er einen Kuss, sondern genau, aber das kann auch in was rübergehen. Es ist jetzt mein Kind und mit dem kann ich machen, was ich will. Es ist uns anvertraut. Es ist uns anvertraut, damit wir ihm einen Rahmen schaffen, in dem seine Berufung erfüllen kann. So. Genau. Und wie sage ich Nein? Nein, mach das nicht. Och, nein, nein, nein. Also gut, ihr kennt den Spruch, der Ton macht die Musik. Wenn ich zu meinen Schülern sagen würde, oh, bitte, bitte holt alle eure Deutschhefte raus, wir schreiben jetzt was. Alle, die Lust haben, holt eure Deutschhefte raus. Die würden alle nach hinten gehen, sich Malblätter holen. Zwei Mädchen würden vielleicht was schreiben. Schön, so, weil sie es gern mögen. Die muss man mal stoppen mit dem Schreiben. Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach, wenn du Nein niedlich sagst, das ist kein Nein. Wir müssen, also auch wenn du dich noch so grausam fühlst, ja, musst du Nein mit so sagen, dass das Kind auch von der Intonation her versteht, dass Nein Nein ist. Und wenn du Nein sagst, muss Nein auch Nein sein und nicht ein Vielleicht. Ist gar nicht so leicht. Zu der Zeit, als der Ben Naftali aufgewachsen ist, gab es noch DVD-Player. Und das war das große Nein, Nein. Und das hat er gelernt. Da darf er nicht hindrücken. Und was für ein toller Knopf. Was für ein unglaublich, du drückst da drauf und dann kommt das Ding raus. Hammermäßig. Und da kann man auch draufhauen. Und so, voll das schöne Spielzeug. Und wie gemein die Eltern sind, dass man das nicht darf. Und er hat immer drauf gesagt, nein, 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 nein. Aber ich hätte ihn trotzdem nicht unbedingt allein gelassen mit dem Gerät. Genau, weil das so spannend ist. Aber mein Kind muss wissen, wenn ich Nein sage, bedeutet es Nein. Und es bedeutet aber nicht, dass ich es nicht mag. Ich weiß noch, wie der Hirwoje den Ben das erste Mal so richtig gut ermahnt hat. Ich so, gell, darfst du halt deinen Partner nicht rein dazwischen, gell? Das ist ja, Halleluja, genau. Das musst du außerhalb vom Kind klären. Wo das Kind es nicht mitbekommt, wenn du dir nicht ganz einig bist. Jedenfalls haben wir das angucken und so weiter. Und ich dachte, oh, man fühlt sich jetzt der Ben abgelehnt. Ich war geschockt. Was für eine Liebesbande zwischen den beiden nachher war. Wie der Ben einfach nach kürzester Zeit einfach schon den Hirwoje umarmt hat und irgendwas in ihm hat Klick gemacht. Der Papa hat mir eine Grenze gesetzt, aber der Papa hat mich voll lieb. Da war ich dann schon fast wieder neidisch, muss ich schon sagen. Also es war... Genau. Und wir denken vielleicht, dass das Nein irgendwie relativ spät kommen sollte. Da kommt so dieses Baby, das ist so unschuldig und das ist so süß und so und das vereinnahmt dich total und du kannst dir nicht vorstellen, dass dieses goldige Baby irgendwas machen könnte, das nicht in Ordnung ist. Aber das Baby wird sehr schnell komplett alles übernehmen, wenn du es lässt. Auf eine süße Art und Weise. Schreien, meckern, aber auch lächeln. Wenn die merken, die kriegen dich übers Lächeln, über die Babys, die machen das, was die, 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 Wir müssen leider schon echt früh anfangen. Wir haben so eine Kuschelzeit am Anfang, ja, okay. Aber genau. Kann schon relativ früh anfangen, wenn du mal das erste Mal Nein sagen musst. Ich weiß noch, wo der Hirwe dem Ben beigebracht hat, sich zu entschuldigen. Oha! Ich glaube, der kleine Junge hatte ihn zuerst geschlagen, dann hat der Ben zurückgeschlagen, wie auch immer. Ich glaube, er war anderthalb oder zwei. Und jetzt musste er sich entschuldigen, weil er den anderen kleinen Jungen geschlagen hat, den er eigentlich mag und der sein Freund war. Genau. Und er wollte sich nicht entschuldigen. Nein. Und geschrien, dass er sich nicht entschuldigt. Ich meine, es ist ja was Grausames, was wir hier wieder als Eltern von ihm erwarten. Er muss sich entschuldigen, das arme Kind schon wieder missbraucht. Unglaublich. Das Kind muss sich, was sind wir fiese Eltern? Und ich habe das nicht ausgehalten, weil mir mein Kind leid getan hat, weil es so weint, Mamas. Ja, genau. Und ich musste dann, sein drohender Blick, geh weg, lass mich. So. Und ich weiß nicht, wie lange es gebraucht hat. Dann hat der Ben Naftali irgendwann mal Entschuldigung gesagt. Und dann hat er, glaube ich, noch Ei-Ei gemacht bei dem anderen. Dann war es durch. Und der Ben Naftali kann sich entschuldigen. Der Ben Naftali kann sich entschuldigen. Ben Naftali entschuldigt sich so locker, dass egal, was er macht, Entschuldigung, ist alles immer schon, da müssen wir an der nächsten Stufe arbeiten. Dass es dann auch vielleicht noch eine Konsequenz gibt. Und ich bringe den Kindern in der Schule auch bei, sich zu entschuldigen. Und wir haben einfach schon voll die Kultur des sich Entschuldigens. Ich habe noch nie erlebt, dass ich ein Kind dem widersetzt hat, zu entschuldigen, wenn ich es dazu aufgefordert habe. Auch im Schulhof, auch die Kinder, die mich nicht kennen. Und das ist so gigantisch. Der eine hat den anderen geschlagen und gekickt und okay, dann einer ist mir weggerannt diese Woche, okay. Ich sage zu ihm, komm her. Viertklässler oder Drittklässler, rennt weg von mir. Und ich gehe ihm hinterher, der denkt, wir haben einen Schulhof für die erste und zweite Klasse und dann einfach die dritte und vierte Klasse. Der denkt, der rennt weg von mir und ich komme nicht hinterher. Are you kidding me? Du darfst mich kennenlernen. Ich komme ihm hinterher und sage zu ihm, komm her. Und er hatte voll Muffe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was denkst du, wird es besser oder schlechter, wenn du von mir wegrennst? Und dann sagt er, schlechter. Dann habe ich gesagt, stimmt. Dann habe ich gesagt, okay. Was war? Und er hat einfach sowas von geweint und er hat den anderen zuerst auf den Boden geschuckt und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gemerkt, der Junge ist emotional so durch den Wind, der kann sich gar nicht als erstes entschuldigen. Und dann habe ich zu dem, der eigentlich am meisten abgekriegt hat, würde ich mal sagen, gesagt, hey, entschuldige du dich zuerst. Und es gab eine Versöhnung, eine richtig krasse Versöhnung, dass du nachher das Gefühl hast, Mensch, die könnten jetzt Freunde werden. Ich hatte schon Kinder, da war so ein zwischen denen und ich helfe denen, sich zu lernen, zu entschuldigen und es ist wie, wenn da was Klick macht und die nachher fast wie, also eine Grundlage haben, gute Freunde zu sein, war eigentlich sehr ähnlich. Haben sich ja gegenseitig geschlagen. Genau. Aber verstehst du, wie wichtig das sein kann? Unser Kleiner hat mit, was weiß ich, anderthalb Jahren gelernt, sich zu entschuldigen und hat sich das einfach beibehalten und viele Kinder dürfen das jetzt in meinem Umfeld lernen. Genau, und dass wir da nicht, oh, das Kind weint jetzt, es möchte sich nicht entschuldigen. Es gibt Momente, da muss man sich entschuldigen. Das ist einfach keine Option. Wenn ich jemandem wehgetan habe, wenn ich was gemacht habe, was nicht in Ordnung war, ist es keine Option. Ich muss mich entschuldigen. Und wenn ich das meinem Kind beibringe und ich sage, oh, der Arme, der will sich nicht entschuldigen, tue ich ihm einen Gefallen. Für mich ist es anstrengender, aber ich tue was Gutes in mein Kind reinlegen. So, ich glaube, ich könnte eine Serie von mindestens 10 Messages machen, aber die Zeit ist um. Nächste Woche ist der Hirwe hier wieder dran. Halleluja. Müssen wir erstmal unseren Eltern vergeben, wo sie nicht genügend Grenzen gesetzt haben. Spaß. Nee, die Frage ist natürlich einfach, wie setzen wir die Grenzen? Wie setzen wir die Grenzen? Und deswegen liebe ich dieses Buch, so Kindern liebevoll Grenzen setzen, dass ich mir das einfach überlege. Ich finde es eigentlich krass, dass wenn eine unserer Hauptaufgaben eigentlich ist, unsere Kinder zu erziehen, dass unsere ganze Schulzeit sich um Bio dreht und um Chemie und um Physik und was weiß ich alles. Und nicht mal eine Stunde lang lernt man was über Erziehung, weil jede Phase, du hast das Baby, und plötzlich, was mache ich eigentlich mit dem Baby? Und dann hast du dieses Kleinkind und hast so einen kleinen Krabbler und dann sagst, kann ich jetzt eigentlich Nein sagen oder bin ich dann zu gemein? Und dann irgendwann mal hast du einen Teenager. Und für Teenager gibt's ja voll viele Bücher. Dann musst du gucken, wie du das überlebst. Genau. Und das sind so viele Phasen in der Zeit von dem Kind, wo es so viel zu lernen gibt. Und ich find's voll schade, dass wir das eigentlich nicht in unserem ganz normalen Schulsystem lernen, weil es sowas Essentielles ist, wie Familie gut gestaltet wird. Oder Ehe oder Beziehungen generell. Naja. Gut. Das war's von meiner Seite. Thank you.